Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast und heute nehmen wir uns mal tatsächlich eine ganz neue Asset-Klasse vor, die wir hier tatsächlich im Podcast noch nicht hatten und dafür ist ein absoluter Experte zu Gast und zwar der Jonathan Ludwig von Fantium. Herzlich willkommen im Podcast.
Ja, hi Tim, freut mich hier zu sein.
Ja, freut mich, dass du da bist und ihr habt ja wirklich ein spannendes Produkt mit Fantium aufgebaut. Da wollen wir heute natürlich ein bisschen drüber sprechen, was da eigentlich genau dahinter steckt. Vielleicht aber erstmal in aller Kürze ein paar Worte zu dir und was man so über dich wissen sollte.
Ja, gerne. Also ich bin Jonathan, 37 Jahre alt, habe ursprünglich einen BWL-Hintergrund, das heißt klassisch BWL studiert, Bachelor, Master gemacht, dann direkt nach der Uni in die Startup-Welt eingetaucht, habe mein erstes Startup gegründet in 2012, also vor 12 Jahren, das dann auch lange aufgebaut, habe das irgendwann verkauft, Ende 2019 und habe dann eigentlich die Seiten gewechselt, bin auf die Investorenseite gewechselt, habe als Angel-Investor quasi mein eigenes Geld in Startups investiert, aber auch in Venture Capital Funds investiert, habe das 2 Jahre gemacht, Vollzeit, bis es mir dann wiederum zu langweilig wurde, habe mir überlegt, okay, was will ich eigentlich die nächsten 10 Jahre machen, ja, und dann hat es dann doch wieder gejuckt habe dann entschieden, eigentlich meine Passion, ja, für Sport und Technologie zum Beruf zu machen damit Fantium zu gründen.
Sehr cool. Da hast du auch schon das passende Stichwort genannt. Es geht heute um das Thema Sportinvestments, um genau zu sein. Gut, das Thema kann man ja relativ breit auslegen. Du wirst aber gleich erklären, worum es hier genau geht. Ist das über eure Firma Fantium. Und was steckt denn da eigentlich sportinvestmenttechnisch genau dahinter? Was bietet ihr da an?
Ja, im Prinzip machen wir mit Fantium den Sport investierbar für Sportfans. Ja, so kann man es, glaube ich, ganz einfach beschreiben. Das heißt, wir nutzen Blockchain als neue Technologie, um echte Vermögenswerte im Sportbereich investierbar zu machen. Das heißt, auf der Sportseite ermöglichen wir es Athleten und auch bald Vereinen, ihre Vermögenswerte über die Plattform investierbar zu machen. Das können zukünftige Preisgelder oder Einnahmen sein, die ich als Athlet quasi über die Zeit generieren werde. Das können aber auch Equity-ähnliche Beteiligungsmodelle sein, wo du quasi dann dich über die Plattform an Vereinen beteiligen kannst. Es können auch Umsatzbeteiligungen sein, ja, wo du dann plötzlich an gewissen Umsatzkanälen, Umsatzchannels von Vereinen beteiligt bist. Die Idee ist quasi eine neue, diese Asset Class, die ja nicht neu ist, die ist jetzt neu für Sportfans, die den Sportfans zu eröffnen. Das ist eine Asset Class, die halt bis heute eben eigentlich nur institutionellen, strategischen Investoren oder wirklich ja High Net Worth Individuals vorenthalten waren, ja, die am Ende das sozusagen die nötige Ticket Size hier auch aufbringen können, die natürlich auch den Zugang haben, ja, zu diesen Sportassets. Und mit jetzt der neuen Technologie, ja, Blockchain ist aus mehreren Gründen die beste Technologie, um diese echten Assets einer breiten Masse zugänglich zu machen, öffnen wir also so eine sehr exklusive Asset Class nun auch Sportfans, ja, die die Möglichkeit bekommen, in ihre Leidenschaft zu investieren, aber auch vor allem an ihrer Leidenschaft auch mit zu partizipieren, also so ein bisschen den Sport für Sportfans zu demokratisieren.
Sehr cool. Und als erstes habt ihr euch da Tennis ausgesucht und da Tennisspieler, sag ich mal, die man unterstützen kann und vielleicht gucken wir uns das direkt mal als Beispiel an. Was genau, also inwiefern unterstütze ich die sozusagen mit meinem Geld? Wofür verwenden die das Geld, was ich da reinpacke? Und wie kommt dann sozusagen das Payback?
Ja, dazu muss man vielleicht noch sagen, dass Tennis eigentlich sozusagen durch meine Leidenschaft sozusagen die erste Sportart geworden ist. Ja, ich bin selber leidenschaftlicher Tennisspieler und ich habe mich auch vor Fantium schon immer gefragt, ja, warum gibt es eigentlich nicht die Möglichkeit, ja, Tennisspieler zu unterstützen, in Tennisspieler zu investieren, in die Karriere eines Tennisspielers zu investieren, wenn es doch so viele Möglichkeiten heutzutage schon gibt, ja, in Firmen zu investieren, ja, sei es jetzt gelistete Firmen über Aktien, sei es jetzt Startups über Crowdfunding-Plattformen. Und Tennisspieler haben ganz, ganz viele Gemeinsamkeiten, ja, zu Startups. Genau, so ist es eigentlich ursprünglich entstanden. Das hat sich dann weiterentwickelt. Und deswegen ist jetzt auch Tennis eben die erste Sportart geworden. Das ist einfach die beliebteste Einzelsportart auf der Welt. Mit ja über einer Milliarde Fans. Die Tennisspieler, wie ein Startup auch, haben sehr, sehr früh eben einen relativ hohen Finanzierungsbedarf, dadurch, dass es ein sehr, sehr teurer Sport ist. Das heißt, du musst sehr viel reisen, du musst dir irgendwann auch einen eigenen Coach leisten können, du musst die Hotels bezahlen und es braucht sozusagen sehr, sehr lange, bis du deinen Sport eigentlich finanzieren kannst über deine Einnahmen. Ja, in der Regel sagt man so, bis ein Spieler es in die 150 ATP oder WTA, das ist die Weltrangliste, geschafft hat, ist er defizitär. Das heißt, bis dahin muss er über andere Erlösquellen seine Karriere finanzieren. Sponsoring-Einnahmen sind da noch zu wenig. Ja, so Nike, Adidas oder auch ein Tennisschlägersponsor. Da kannst du einfach noch nicht genügend Sponsorengelder realisieren, um die Kosten zu tragen. Das heißt, es gibt einen Finanzierungsengpass. So. Und bisher wurde der eben immer sehr, sehr schlecht gedeckt. Ja, es gab dann immer ein Modell, vielleicht, dass du jemanden kanntest, der jemanden kannte, der dann dir vielleicht 100.000, 200.000, 300.000 hingelegt hat. Das war aber immer nicht optimal, auch weil du dann so eine große Abhängigkeit hast. Ja, und was wir jetzt Tennisspielern eben ermöglichen, das sind Spieler zwischen der Regel so zwischen 14 und 23 Jahre, also Tennisspieler, die noch sehr, sehr früh in ihrer Karriere sind, also eigentlich wie ein Startup, ermöglichen wir es über die Plattform, einen Teil ihrer zukünftigen Einnahmen investierbar zu machen als Investment Case. Also es ist keine Donation quasi, dass du dem Spieler gibst und dann bekommst du nie was in Return, sondern es ist wie ein Startup Case strukturiert, dass du im Falle vom Erfolg einen sehr hohen Upside hast, aber auch im Falle vom Misserfolg auch einen Verlust hast. Der Spieler kann das Geld aufnehmen und kann mit dem Geld dann entsprechend seine Karriere finanzieren, baut sich aber auch über das Investorennetzwerk natürlich auch eine eigene Community auf, ja, im Vergleich zu diesem früher möglicherweise einen Finanzier oder Geldgeber, hast du plötzlich heute mehrere hundert, vielleicht sogar 1.000 Tennisfans hinter dir. Das ist deine Community, die dich da aktiv unterstützen und die da Teil deiner Reise dann sind.
Da würde mich natürlich dann direkt die Frage anschließen lassen, hat das denn auch, sage ich mal, eine Ökonomie wie Startups, wenn du schon so quasi sagst, dass es sehr ähnlich ist? Also ist es so, dass man in der Regel, ja, keine Ahnung, von 10 Spielern schafft es halt auch nur einer tatsächlich in die Weltrangliste, die ihr da unterstützt? Oder kann man wahrscheinlich noch nicht sagen, ihr seid ja noch relativ am Anfang. Aber sag ich mal, wie ist so die Ökonomie und was sind dann auch so die Erwartungshaltungen, die man an so ein Investment setzen sollte?
Ja, absolut. Also es hat ganz, ganz viele Parallelen zum Startup-Investment. Das bedeutet, das ist ein Hochrisiko-Investment. Ja, das heißt, was wir sehen, ist, dass die Investoren, die auf der Plattform aktiv in Tennisspieler investieren, dass die eigentlich auch vom Mindset das wie ein Startup-Investment betrachten. Ja, das heißt, viele sagen, okay, es ist irgendwie meine Leidenschaft, ich fieber da gerne mit, ich unterstütze den Spieler auch gerne. Natürlich, mir geht es auch um einen möglichen Return, aber eigentlich mental, wenn ich das Investment tätige, schreibe ich es ab, ja, wie auch bei einem Startup-Investment es viele machen. Und wenn der Spieler es schafft, ja, also wenn der Spieler es an die Spitze schafft, dann habe ich natürlich auch einen unglaublich hohen Return-Potenzial. Das heißt, wenn ein Spieler es, sagen wir mal, wirklich an die Spitze schafft, das heißt, wenn wir jetzt sozusagen zum Beispiel so als Spitze definieren, Top 10 der Welt, dann kannst du schon teilweise 40, 50 X auf dein Investment machen. Wie wir als Plattform operieren, ist, dass wir natürlich den Spieler unterstützen, hier auch die richtigen Terms, ja, für sein individuelles Profil zu finden. Das heißt, wir haben mittlerweile ein globales Netzwerk an Tennisexperten aufgebaut. Ja, das sind Coaches, die auf der Tour unterwegs sind, also die sehr, sehr viele Spieler sehen. Das sind Talent Scouts, die für die großen Brands am Ende auch junge Talente quasi scouten. Das sind auch Agenten, die jetzt für Talent Agencies arbeiten, die wiederum Spieler repräsentieren. Das heißt, diese Tennisexperten helfen uns und den Spieler, die richtigen Terms zu finden, indem sie den Spieler bewerten und einschätzen. Ja, das ist natürlich am Ende noch auch eine subjektive Bewertung, aber es gibt einem ein bisschen mehr Sicherheit in der Frage, okay, welches Potenzial hat eigentlich dieser Spieler oder dieser Spieler und was muss dieser Spieler wohl anbieten, ja, damit das auch aus einer Investmentperspektive attraktiv genug ist. Und so wird dann in der Regel so eine Art Base Case entwickelt. Und mit dem Base Case, wenn der Spieler diese Projection am Ende erreicht, hast du so als Investor so einen 30-prozentigen jährlichen Return, ja, auf dein Investment, so über die Zeit hinweg. Das heißt, das ist so die Zielmarke. Das ist natürlich relativ viel, weil es immer noch auch ein Risikoinvestment ist. Also keiner weiß natürlich, ob dieser, kann auf dem Weg immer viel passieren. Ein Spieler kann sich verletzen, kann irgendwann dann entscheiden, dann doch wieder nicht mehr Tennis weiter spielen zu wollen oder ähnliches. Aber es ist natürlich am Ende auch ein attraktiver Return, der dann aber sich natürlich nochmal weiter erhöhen kann, wenn der Spieler diese Projection dann auch übertrifft. Vielleicht noch zu den Terms, also wie am Ende die Terms auch dann strukturiert sind. Es gibt da eine Struktur, die jeder Spieler wählt. Es gibt immer einen Payback-Start. Das heißt, das ist definiert als das Jahr, wo der Spieler in die Top 150 ATP und WTA Rangliste kommt. Ab diesem Jahr teilt der Spieler dann einen Teil seines Preisgeldes mit den Investoren und dann immer für 6 Jahre. Ja, und dann ist es so, dass du halt eine jährliche Ausschüttung bekommst, also ab dem Jahr, wo der Spieler in Anführungszeichen erfolgreich geworden ist, also in die 150 Weltrangliste gekommen ist, ab dem Jahr dann für 6 Jahre partizipierst du dann an den Preisgeldeinnahmen mit.
Sind das dann auch die Preisgeldeinnahmen im Endeffekt, von denen man einen wahrscheinlich vorher definierten Share bekommt? Ist jetzt nicht so, dass man auch an anderen Sachen, also keine Ahnung, an den Werbeerlösen oder was auch immer beteiligt wird? Oder was ist da die Komponente?
Genau, in der Regel ist es bis jetzt so, dass es Preisgelder sind, aus dem Grund, weil das am Ende sehr viel stärker predictable ist. Ja, bei Preisgeldern ist es schon so, dass du schon sehr klar sagen kannst, je älter der Spieler natürlich, umso einfacher. Wenn du heute einen 18-Jährigen oder 19-Jährigen hast, der heute, sagen wir mal, 400, 500 in der Welt steht, ja, dann hast du da schon eine relativ gute Wahrscheinlichkeit, ja, die dann dazu führt oder aussagt, ob der Spieler es eben schafft und auch wohin er es schafft. Das wird auch über die Zeit immer noch datengetriebener werden. Aber theoretisch kann der Spieler natürlich auch alles investierbar machen. Wir empfehlen bloß bisher, sich da auf Preisgelder am Ende zu beschränken, ja, weil Preisgelder auch öffentlich sind. Ja, das heißt, die sind sozusagen transparent nachvollziehbar auf Basis der ATP und WTA-Seiten. Kannst du quasi jedes Jahr oder auch auf jedes Turnier runtergebrochen genau sehen, was der Spieler realisiert hat. Das ist jetzt bei Sponsoring-Einnahmen natürlich ein bisschen komplizierter, ja, weil das in der Regel vertrauliche Informationen sind. Da gibt es auch Möglichkeiten, das am Ende zugänglich zu machen natürlich, aber in der Regel ist es so, einfach aus Predictability-Sicht für den Investor, aber auch für den Spieler bisher attraktiver, es auch erstmal nur auf die Preisgelder zu beschränken.
Alles klar. Und ich habe jetzt mal einfach mal so testweise gerade einen Spieler bei euch auf der Webseite aufgerufen, da kann man sich das eigentlich ganz gut angucken. Jeder kriegt auch so ein kleines Pitch-Deck sozusagen von euch mit dazu. Der ist jetzt quasi letztes Jahr ist der auf dem Ranking irgendwie 519 ATP. Er hat sich jetzt schon hochgespielt, anscheinend auf 401 ATP. Und quasi, der muss jetzt erstmal auf 150 kommen. Und dann quasi ist jetzt mein Verständnis, dann beginnt die Payback-Period. Und in diesem Zeitraum, sage ich mal, was er dann erspielt, in diesem Fall teilt er 7% der Price-Money-Einnahmen, kriegt man quasi 7% der Preise ab da sozusagen, die er erspielt.
Genau. Klassisches Beispiel, Spieler raised 100.000 und bietet jetzt, sagen wir mal, 6% seines Preisgelds an. Ja, das heißt, da ist es so, Payback-Start dann 150. Das heißt, in dem Jahr, wo der Spieler die Saison in den 150 der ATP-Rangliste abschließt, das ist die erste Saison, die zählt. Das heißt, da bekommst du dann die erste Ausschüttung, also insgesamt werden dann 6% seines Preisgelds ausgeschüttet, wenn die vollen 100.000 geraced wurden. Je nachdem, wie viel du davon dann erworben hast, bekommst du deinen Anteil davon. Und dann für 5 weitere Jahre, also dann in 6 Saisons insgesamt, partizipierst du dann weiter. Das heißt, da auch die Analogie zum Startup-Investment. Am Ende ist es so, wenn du in Startups investierst, dann kommt die Rendite natürlich am Ende von den Startups, die sehr gut funktionieren. Ja, die Startups, die nicht funktionieren, die gehen immer pleite. Die Startups, die so ein bisschen funktionieren, darüber kriegst du auch nicht deinen Return. Sondern am Ende wird der Return halt von den Startups realisiert, die sehr, sehr gut funktionieren. Und das ist jetzt die gleiche Analogie. Das heißt, bei uns ist es so, Definition, wenn ein Spieler es in die 150 ATP WTA Rangliste geschafft hat, dann ist das schon mal ein guter Outcome. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, Abstufung natürlich, ne? Es kann sein, dass der Spieler durchläuft, sagen wir mal Top 10 irgendwann wird, dann hast du 40, 50, 60x teilweise auch auf dein Investment möglich. Es kann aber auch sein, dass der Spieler einfach über die 6 Jahre, sagen wir mal, nur in den 100, 150 bleibt. Dann, je nachdem, wie der Spieler bewertet wurde, kannst du aber auch immer noch auch 2-3x auch auf dein Investment machen. Das hängt natürlich immer vom Spieler ab, wie der bewertet wurde. Aber also das ist so die Range und der Schnitt. Das heißt, eigentlich Erfolgsfall ist schon, der Spieler kommt in die 150 und dann sozusagen geht's nur noch aufwärts ab dann. Top 50, Top 10, da wird es dann natürlich dann richtig spannend.
Ist ja aber wahrscheinlich gar nicht so einfach, einer der 150 besten Spieler erstmal zu werden. Kann man das so übersetzen? Das ist dann auch der 150 beste Spieler, wenn er auf diesen Platz kommt? Oder wie ist das zu verstehen?
Absolut, absolut. Das ist ein harter Kampf. Ja, und der ist vor allem hart auch, weil eben die Finanzierungsmöglichkeiten auch so gering sind. Ja, es gibt natürlich viele Talente draußen, aber diese Turniere, die man spielen muss, überall auf der Welt, ja, die Tour, die von Land zu Land weiterzieht, ja, das ist ein kostspieliger Sport, ja, und das ist eine der Hürden auch für viele, viele Tennistalente, die eigentlich das Talent haben, aber jetzt nicht den Zugang zum Kapital, ja, der oftmals dann sie davon abhält, auch sozusagen ihr volles Potenzial am Ende zu realisieren. Für den Investor oder den Tennisfan, der jetzt, sagen wir mal, einen Spieler finanziert, ja, und in die Karriere investiert hat, ist es aber auch total spannend schon vorher, ne? Also wir sehen das jetzt heute schon. Wir haben ja mittlerweile über 13.000 Sportfans registriert auf der Plattform, die in Tennisspieler oder in Athleten investieren. Und du fieberst einfach mit. Ja, das ist wie bei einem, also noch stärker, noch emotionaler natürlich, wie bei einem Startup, wo du vielleicht einmal im Monat, wenn überhaupt, ja, dein monatliches Reporting bekommst. Hier hast du jede Woche wieder ein Turnier. Du bist irgendwie Teil davon. Ja, du hast auch Zugang zum Spieler. Du hast neben deinem Anteil am Preisgeld noch ganz coole andere Benefits, wo du einen Chat hast mit dem Spieler zusammen, ja, wo der Spieler immer wieder exklusive Updates gibt. Je nachdem, wenn du gewisses Mindestinvest auch in den Spieler geleistet hast, in der Regel so ab $1,000, hast du auch Zugang zu Turniertickets. Das heißt, du kannst immer, wenn der Spieler ein Turnier spielt, auch wieder Turniertickets quasi anfragen. Wir haben jetzt nächste Woche ab Montag finden die French Open Roland Garros statt. Da startet die Quali. Da haben wir die ersten 3 Spieler, die da dann antreten, die es jetzt in die Qualifikation geschafft haben, wo jetzt auch die ersten quasi ja Tennis-Investoren, die sie quasi unterstützt haben, auch mit eingeladen werden. Das heißt, es ist quasi auch schon vorher eine total andere sozusagen Investment-Erfahrung, ja, weil du einfach den Spieler verfolgst, du kannst dich mit anderen austauschen, die auch in den Spieler investiert sind. Wenn der Spieler wichtige Turniere spielt, dann sozusagen ist da ein reger Austausch und ein Austausch zwischen den Investoren dann zu sehen. Jeder fiebert mit. Also so ein bisschen auch die vielleicht die bessere Variante als jetzt Wetten, wo es ja wirklich nach einem Match dann auch wirklich direkt wieder aufhört.
Ja, das muss ich auch sagen, in dem Sinne, es macht immer direkt mehr Spaß oder kann auch sogar neue Sportarten oder uninteressantere Fußballteams, wenn ich jetzt so an Weltmeisterschaften Erinnerungen denke, wenn ich da mal irgendwie ein Tippspiel mit Freunden gemacht habe oder so, dann wird auch auf einmal Albanien gegen Montenegro ein interessantes Spiel, auch wenn ich das vielleicht sonst nicht verfolgt hätte. Und so kann ja das auch hier gut funktionieren. Vielleicht nochmal so ein bisschen zur Abgrenzung von Wetten. Gut, wenn man jetzt natürlich sehr früh in einen Spieler investiert, da ist ja in der Regel, wahrscheinlich sind die noch gar nicht auf diese Wettplattform überhaupt wettbar gelistet. Aber ich könnte natürlich auf, keine Ahnung, wenn da hier irgendeiner der berühmten Tennisspieler spielt, kann ich natürlich auch auf den Geld setzen. Was ist da der Unterschied, vielleicht mein Vorteil, vielleicht mein Nachteil und genau.
Ja, am Ende ist es, wir sagen immer, es ist das nachhaltigere Wetten auf einen Spieler. Ja, also sozusagen Athleteninvestment als Alternative zum Wetten. Wobei beim Wetten ja oftmals am Ende der Wettanbieter eigentlich der ist, der langfristig gewinnt. Ja, am Ende hast du ja sozusagen nur zwei Seiten, die irgendwie eine andere Meinung haben und der Wettanbieter nimmt da dann seinen Cut dazwischen. Und das ist hier jetzt natürlich ganz anders. Ja, hier ist es eine direkte Beziehung, ja, zwischen dem Spieler und dem Tennisfan oder Tennisinvestor, der in den Spieler investiert. Das heißt, es ist was, sozusagen, wo auch der Spieler direkt mal mit partizipiert. Ja, das ist ein Riesenvorteil auch für den Sport, weil es ja so ist, dass jetzt durch das Wetten der Spieler erstmal eigentlich nicht profitiert. Ja, das ist auch ein Riesenproblem natürlich, das ganze Wetten, also auch in Sportarten wie Tennis, ja, wo du gerade in diesem Bereich, wenn du jetzt noch nicht in der 150 Weltrangliste bist, hast du extrem niedrige Einkommen. Gleichzeitig wird extrem viel Geld verdient, ja, über das Wetten, was nicht bei dem Spieler ankommt, ja. Und das macht auch viele Spieler tatsächlich anfällig, ja, tatsächlich für Match-Manipulation ist ein Thema, über das wenige reden im Tennis, ist aber ein großes Problem, weil am Ende Spieler sehr, sehr anfällig sind, ja. Das ist nochmal ein weiterer Grund, glaube ich, auch für Fantium am Ende, wo wir glauben, dass wir nicht nur das Leben am Ende von diesen Tennisspielern verändern können, indem wir ihnen die Möglichkeit geben, eben von Tennisfans, Tennisinvestoren oder Sportinvestoren Geld zu raisen, sondern wir auch am Ende den Sport verbessern, weil auch die Aufmerksamkeit auf der einen Seite sozusagen auch in diesen Bereich geht, der sonst eben nie keine starke Aufmerksamkeit bekommt. Auf der anderen Seite aber eben auch Spieler weniger anfällig werden, natürlich, und weniger empfänglich werden, entsprechend hier solche möglicherweise Match-Manipulationen dann einzugehen. Das heißt, es ist am Ende, ist es das nachhaltigere Investieren. Du sitzt quasi mit dem Spieler in einem Boot, ja, wie bei einem Startup auch. Du kannst den Spieler auch noch über weitere Sachen unterstützen. Und es hört nicht nach einem Match auf, sondern es ist eben eine sehr langfristige Sache. Genau, und das ist sozusagen, das sind jetzt die Hauptunterschiede, wenn du es vergleichst jetzt mit Wetten.
Sag mal, wie kommen denn diese Spieler eigentlich überhaupt zu euch? Also macht ihr die selber ausfindig oder wie quasi kommen die überhaupt dazu, sich über euch zu finanzieren?
Ja, das ist natürlich eine super Frage. Über unterschiedliche Kanäle, mittlerweile der wichtigste Kanal sind tatsächlich die Talent Agencies. Ja, das sind die Agenturen, wo die besten Spieler unter Vertrag sind. Da ist es so, dass sozusagen nur weil du jetzt von der Agency am Ende unter Vertrag genommen wurdest, hast du trotzdem noch einen Finanzierungsbedarf. Und die natürlich sind ein riesen Fan von Fantium, weil sie da ihre Spieler finanzieren können, solange sie eben noch nicht in den 150 ATP und WTA-Rangliste sind. Ja. Und zum Beispiel jetzt als Beispiel gestern einen Call gehabt mit einem der wichtigsten Manager von IMG. Ja. IMG ist die relevanteste Tennis-Agency im Tennis, wo wir auch schon mehrere Spieler drüber gelauncht haben. Der Agent, das ist der managt Medvedev zum Beispiel, ja, und noch zig andere sozusagen hochkarätige Spieler. Und er hat jetzt einen indischen Spieler unter Vertrag, ja, der auch noch sehr, sehr jung ist, ja, der aber so das Wunderkind ist, ja, und genau, und ist da natürlich super happy darüber, ja, kann für diesen Spieler unter keinen Umständen halt heute irgendwelche großen Sponsorship-Deals verhandeln. Dieser indische Spieler schlägt aber quasi alles, was in seinem Jahrgang oder auch ein, zwei Jahre über ihm ist, braucht dementsprechend eine Finanzierung. In seinem Fall so, dass der Vater quasi Pilot ist, ja, und das ganze Geld, was er als Pilot am Ende heute verdient, quasi in die Karriere seines Sohnes steckt, und jetzt aber die Kosten auch noch größer werden. Das heißt, das ist sozusagen der relevanteste Kanal mittlerweile. Und ansonsten ist es so, dass viele auch natürlich uns kontaktieren. Das heißt, wir haben in der Regel so 10 bis 15 Anfragen jede Woche von Tennisspielern über, in der Regel ist es Instagram, die sozusagen einen Race anfragen. Wir sind dann noch sehr, sehr selektiv gerade noch, launchen pro Monat nur so 1 bis 3, maximal 4 Spieler. Und dann gibt es den dritten Kanal, wo wir dann auch aktiven Outreach natürlich machen. Das heißt, entweder direkt Spieler kontaktieren, auch über Social Media, aber auch jetzt angefangen haben, so ein Talent-Scouts-Programm aufzubauen. Das heißt, in jedem Land einen Scout zu haben, der sehr, sehr eng in dem Land quasi in die Tennisszene vernetzt und vertratet ist, der dann vor Ort die Aufgabe hat, entsprechend ja die sozusagen Talente anzusprechen beziehungsweise auf die Plattform aufmerksam zu machen. Das sind so die Kanäle, wie wir da in Kontakt kommen.
Ja, mich würde noch mal interessieren zum hier Preisgeld selbst. Also inwiefern gibt es das Preisgeld? Wie viel bekommt man und wie ist das, sag ich mal, aufgeteilt? Ist das in der Regel so, die ersten zwei, also drei Plätze irgendwie, die so ein Turnier gewinnen, irgendwie, die kriegen dann, sag ich mal, 1.500.000, 250.000. Ist das überhaupt so viel Geld und wonach quasi richtet sich das?
Ja, das ist total interessant. Also jetzt beim Tennisbereich ist es so, dass du auch schon zum Turnierantritt direkt schon Preisgeld bekommst. Ja, und je wichtiger und je größer die Turniere sind, ja, umso relevanter wird das auch. Das ist immer so diese magische Grenze im Tennis, dass du eine genügend hohe Ranking-Position schaffst, dass du es in die Grand Slams schaffst. Ja, das heißt Australian Open, Wimbledon, Roland Garros und US Open, das sind die vier Grand Slams. Da wird am meisten Preisgeld ausgeschüttet. Und da ist es so, dass du zum Beispiel, wenn du jetzt in das Hauptfeld kommst, ne, das heißt, dafür musst du jetzt bei den Roland Garros war das, da musstest du so um die 100 WTA oder ATP sein, dann bekommst du schon Antrittsprämie, also für die erste Runde schon um die 60.000 bis 80.000 Dollar. Bei der Qualifikation ist auch schon, dass du relevant Preisgeld bekommst. Das heißt, diese Spieler, die jetzt es in die Qualifikation geschafft haben, die eine hätte es fast sogar schon ins Hauptfeld geschafft, wegen drei Positionen verpasst, die bekommen jetzt, glaube ich, auch für den Antritt schon 15.000, vielleicht 20.000. Und das hilft natürlich. Ne? Das heißt, das definiert dann auch so ein bisschen diese Grenze von 150 ATP. Ja, wenn du 150 bist, kommst du in der Regel in die Grand Slams rein, zumindest ins Qualifying. Und das ist dann schon ein großer Schritt. Mit jeder Runde steigt dann das Preisgeld weiter. Also mit jeder Qualifikationsrunde steigt das weiter, aber natürlich dann auch mit jeder Hauptfeldrunde steigt das weiter. Ich habe jetzt die genauen Zahlen von sozusagen dem Champion nicht im Kopf. Ich meine, das sind so 1 bis 2 Millionen, je nach Turnier. Jedes Grand Slam ist ein bisschen anders. Aber das sind so die Preisgelder dann pro Turnier. Dann gibt es natürlich ganz andere, kleinere Turnierformate. Danach kommen erstmal die ATP- und WTA-Turniere. Da gibt es dann auch wieder unterschiedliche Turnierkategorien. Und dann kommen immer die Challenger-Turniere, dann kommen die Futures. Und je weiter du runtergehst, ja, umso weniger und kaum relevant ist das Preisgeld. So die Top 10, wenn du dir die Top 10 Spieler anschaust, ATP und WTA, die Männer verdienen nochmal ein bisschen mehr, aber nicht deutlich viel. Da liegst du dann so bei 7-8 Millionen an Preisgeld. Das wiederum, das ist auch ganz interessant, deswegen ist nochmal ein weiterer Grund, warum auch Athleteninvestments quasi eine sehr attraktive Asset-Class sind, ist, korreliert es natürlich nicht mit der Wirtschaftsentwicklung, aber das ist auch, diese Preisgelder, die steigen extrem. Ja, allein auf der ATP-Seite, wenn du die letzten, glaube ich, 10 Jahre anschaust, ist das durchschnittliche Preisgeld, ich müsste jetzt lügen, um die 7-8% Steigerung. Ich glaube, WTA ist es noch deutlich stärker. Das heißt, das ist dann auch nochmal was, wo du quasi automatisch eine Wertentwicklung hast, aufgrund des immer größer ausgeschütteten Preisgeldes an Spieler. Aber genau, solange es, das betrifft halt meistens eigentlich nur die Spieler, die in den 150 sind, nicht so sehr die Spieler, die jetzt in den 150, 151 und bis zu 1000 Weltrangliste sind, da sind die Preisgelder immer noch sehr, sehr gering.
Okay, verstehe. Sehr, sehr cool. Und die Payback-Period von 6 Jahren, wie lang spielt denn eigentlich typischerweise so ein Spieler, sag ich jetzt mal, auf diesem hohen Niveau? Ist das dann auch 6 Jahre, ist das sogar mehr, ist das sogar weniger?
Ja, das ist länger. Das ist natürlich länger, ne? Wenn du dir Djokovic anschaust, der heute mit, ich glaube, 36, 37 Nadal natürlich auch immer noch höchstes Niveau spielt. Das heißt, das geht schon deutlich länger. Es ist die 6 Jahre, das ist so ein Industriebenchmark oder Standard gewesen, den wir einfach übernommen haben. Das ist das, was sozusagen vor Fantium schon Leute angeboten haben oder sozusagen abgewickelt haben, ja, die diesen Zugang hatten, ja, oder immer noch haben zu Tennisspielern. Und das ist so ein guter Mix aus, ich bekomme als Investor immer noch auch einen Großteil quasi der erfolgreichen Karriere mit, also partizipiere da immer noch auch den Preisgeldern, aber dann auch für den Spieler sozusagen attraktiv genug, da er dann auch nach Ablauf der 6 Jahre immer noch genügend Jahre hat, wo er auf höchstem Niveau Tennis spielen kann, ohne dass er jetzt einen Teil seines Preisgeldes dann wiederum abgeben muss. Von daher, genau, ist ein Industriebenchmark, das haben wir so übernommen, und am Ende ist es so, dass wenn ein Spieler es schafft in die 150, dann schafft er das in der Regel am Anfang seiner Karriere, also in den ersten, sagen wir mal, vielleicht im ersten Viertel seiner Gesamtkarriere, ja, also wenn er so ab 18 dann professionell spielt, von daher, genau, und dann kommt es aber eben auch nicht darauf an, deswegen ist es auch dieser Payback-Start ab 150, ob er es jetzt im Jahr 1 oder Jahr 2 oder im Jahr 5 erst schafft, das ist für dich als Investor dann relativ egal, weil der Payback-Start dann halt an die 150 gekoppelt ist und dann ab dann erst die 6 Jahre loslaufen.
Alles klar. Ich habe auch einen gesehen, da ist das nach Seasons bemessen. Ist das eher die Ausnahmemodellvariante? Und eine Season, wie lang ist die sozusagen oder auf was ist die dann quasi abgestickt? Und bei dem war sogar auch der Fall, da kriegt man nur noch 7,5% Media Revenue für 5 Jahre. Was ist quasi unter Media Revenue dann zu verstehen?
Ja, das ist tatsächlich ein Ausnahmespieler, muss man sagen. Es ist ein Spieler, der heißt Felix Mischka, der hat einen der größten Tennis-Channel auf YouTube aufgebaut, wo er so seine Reise quasi dokumentiert, wie er selber Tennisprofi wird und wie er seinen ersten ATP-Punkt an seinem ersten ATP-Punkt sammelt. Und da ist es so, dass der ist mittlerweile schon 19. Der ist sozusagen also eigentlich sozusagen auf Potenzial, aus Potenzialsicht jetzt aus der sportlichen Ebene jetzt nicht der sozusagen potenzialträchtigste Spieler, aber der hat natürlich am Ende ein anderes Asset, was er genutzt hat, um am Ende da seine Karriere zu finanzieren, und das sind seine YouTube Earnings. Ja, das heißt, Media Earnings ist hier definiert als YouTube Ad Revenue und dann auch nochmal Sponsorship Placements, die er in seinem YouTube-Kanal platziert. Das haben wir sozusagen relativ am Anfang mal mit ihm auch ausprobiert. Das hat auch sehr gut funktioniert. Der hat 50.000 oder 16.000 geraced, ist da sehr, sehr happy, hat da jetzt auch seine sozusagen nochmal eine separate Community aufgebaut und ist weiterhin dabei, da sozusagen seinen Weg an die Profi-Spitze zu suchen und zu finden. Und hat aber auch diesen sehr, sehr starken YouTube-Channel, an dem du dann auch eben mit partizipierst. Das heißt, so ein bisschen sozusagen jedes Video, die du das anschaust und jede Werbung, die du eingeblendet, die du das anschaust, partizipierst du quasi mit und ist eigentlich auch ein cooles Beispiel, ja, dafür sozusagen, welche Möglichkeiten hier so eine Plattform dann auch für Sportfans am Ende bietet.
Sehr cool, ja. Kreative Lösung, und kreative Lösung ist insbesondere auch, wie ihr das Investment strukturiert habt. Du hast am Anfang schon gesagt, ja, nutzt dazu die Blockchain-Technologie. Wie funktioniert das genau? Muss ich jetzt quasi hier, brauche ich da einen Krypto-Account oder wie kann ich jetzt quasi die kaufen? Sind das Bitcoins oder was ist hier das Blockchainige an der ganzen Geschichte?
Nein, ganz und gar nicht. Also ich habe das erwähnt, weil am Ende ist natürlich, es ist was das Ganze ermöglicht, aber es ist nicht was wir jetzt auch im Vordergrund stellen. Das heißt, wir nutzen Blockchain als Technologie, so wir sagen immer als Operating System, ja, also so ein bisschen wie Windows, ja, oder Macintosh. Am Ende merkst du es aber quasi als Investor fast gar nicht. Ja, das wird über die Zeit natürlich immer noch besser werden. Ist auch nicht so, dass du in jetzt volatile Assets oder Cryptocurrencies investieren musst, sondern das Ganze läuft auf USDC. Ja, das ist sozusagen der digitale Dollar auf der Blockchain. Du kannst dich ganz einfach mit E-Mail-Adresse auf der Plattform anmelden. Es wird dann quasi eine digitale Wallet für dich kreiert. Und dann kannst du auch ganz einfach mit Apple Pay, Kreditkarte, bald auch PayPal und Banküberweisung in Tennisspieler, Athleten und auch bald andere Assets investieren. Das heißt, es ist so, dass der Vorteil der Technologie, es gibt Smart Contracts, nennt sich das, intelligente Verträge, wo du quasi die Vertragsbeziehung über diesen Vertrag, über diesen Smart Contract mit dem Spieler eingehst. Das heißt, der Vertrag findet auch direkt zwischen dir und dem Spieler statt, dementsprechend auch der Anspruch. Die Auszahlungen laufen über die Blockchain, das heißt, der Spieler zahlt direkt am Ende seine Investoren aus über die Blockchain. Das heißt, einmal im Jahr bekommst du dann deine sozusagen Art Dividende am Ende in deinen Account ausbezahlt, kannst dann wieder reinvestieren oder das zurück auf dein Bankkonto überweisen. Für den Fall, dass es jetzt einen Spieler gibt, der nicht zurückzahlt, ja, was ja auch sein kann, ja, wie auch im Startup-Case kann es ja sein, dass sozusagen da entsprechend sich nicht an Abmachungen oder Verträge gehalten wird. Da ist es so, dass wir als Plattform am Ende da einschreiten können. Das heißt, wir können am Ende auch alle Investoren vertreten und werden das auch machen, wenn ein Spieler nicht zahlt. Das heißt, wir können dann alle rechtlichen Schritte einleiten, um dem eben nachzugehen. Genau, hoffen natürlich nicht, dass es funktioniert, dass es nicht passiert. Aber das auch nochmal wichtig für dich als Investor, wenn du jetzt $1,000 nur investiert hast, ja, wirst du jetzt auch nicht sozusagen ein großes rechtliches Rad drehen müssen, ja, um deine $1,000 oder 5.000, 10.000, je nachdem, wie sich das Spiel entwickelt hat, dann zurückzufordern. Genau, das heißt, du brauchst keine Kryptoerfahrung, du investierst auch nicht in irgendwelche volatilen Kryptowährungen, sondern am Ende ist das aus meiner Sicht, wird das die Zukunft des Investierens sein, weil am Ende es die effizienteste und einfachste Technologie ist, ja, um am Ende solche Vermögenswerte einer breiten Masse zugänglich zu machen. Es macht keinen Unterschied, ob jetzt 5 Leute investiert sind oder 50.000 Leute investiert sind. Es sind die gleichen Prozesse du brauchst als Investor eben dadurch, dass das Tooling rund um die Technologie sich so weit weiterentwickelt hat, gar keine Krypto-Erfahrung mehr, um mitzumachen.
Ja, seid ja auch nicht die Einzigen. Wir hatten hier schon mal Exporo auch im Podcast. Die nutzen das auch für ihre mobilen Geschichten. Zeigt ja, sage ich mal, ein bisschen, dass das möglich ist und durchaus eine effiziente Lösung zur Abwicklung von Transaktionen sein kann. Diese Token, sage ich mal, das ganze Produkt an sich bei euch ist ja, sage ich mal, eher sehr langfristig ausgerichtet. Ne? Dauert eventuell einige Jahre, bis die Leute da in die Weltrangliste auf die nötigen Plätze steigen. Und dann hat man ja, sage ich mal, auch diese 6 Jahre Payback-Period. Das ist ja dementsprechend, kann man sich ja vorstellen, wie auch so bei so einem Private-Equity-Instrument, da sollte man schon seine 10 Jahre oder auch Venture-Capital-Investment 10 Jahre Laufzeit in der Regel mitbringen. Ist die Idee, dass ihr das vielleicht irgendwann auch mal handelbar macht oder kann man das sogar schon handeln? Genau. Okay.
Genau, tatsächlich, das ist ein weiterer Vorteil der Technologie. Das heißt, allein schon aufgrund der Technologie kannst du die Tokens, deine Shares zu jedem Zeitpunkt handeln. Ja, das heißt, du kannst sie wie eine Art Marktplatz am Ende über den Marktplatz an jemand anderen weiterverkaufen. Das heißt, du musst auch nicht jetzt die kompletten 6 oder 8 Jahre, je nachdem, wie schnell es geht, warten, bis du am Ende da deinen vollen Return zurückbekommen hast. Das heißt, das ist ein Riesenvorteil. Genau, das heißt, was wir sehen, was viele Investoren am Ende machen, die auf der Plattform aktiv sind, ist, dass die sich natürlich am Ende ein größeres Portfolio zusammenstellen. Das heißt, auf der einen Seite natürlich breit streuen. Ja, das heißt, ganz wichtig, wie im Startup-Bereich auch, dass du, sagen wir mal, mindestens in 8 bis 10, ja, eher vielleicht 12 Spieler mindestens investierst, dementsprechend da deine Tickets auch entsprechend so planst. Und dann aber auch, dass du mehrere quasi Tokens von einem Spieler kaufst. Ja, das kannst du dann selber steuern. Ist es so, dass du, wenn der Spieler sich gut entwickelt, ja, du Liquidität brauchst, kannst einen Teil verkaufen und den anderen Teil quasi hältst du noch weiter, um am entsprechend da an der Wertentwicklung weiter zu partizipieren. Das ist also eine gute Strategie, die viele machen, wo sie dann eigentlich so ein bisschen Risiko rausnehmen können, ne? Also auch im Startup-Bereich sozusagen so eine Art Secondary dann machen können von einem Spieler und dann die Liquidität nutzen, um wieder weiter in andere Spieler zu investieren, aber halt gleichzeitig immer noch auch an der Entwicklung des Spielers dann weiter partizipieren.
Ist klar. Ja, macht auf jeden Fall Sinn und ist natürlich auch, sag ich mal, die Zukunft immer interessant, ob das endlich mal auch für etablierte Asset-Klassen irgendwann kommen wird, mit der Technologie im Hintergrund. Eine weitere Frage in der Hinsicht wäre auch eine Abwicklung, wie das Geld quasi an den Spieler kommt, wenn auch insbesondere die Vertragsbeziehung direkt ist. Also wird quasi nach und nach diese Token verkauft, bis der geplante Betrag zusammengekommen ist, oder ist das quasi vorfinanziert, oder sag ich mal, kann es passieren, dass, wenn jetzt für einen Spieler nicht genug Interesse ist, dass er nicht die geplanten 100.000 zum Beispiel zusammengekommen, sondern nur 50.000 oder so?
Genau, also es ist komplett flexibel, ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, dass wir als Plattform zu keinem Zeitpunkt irgendwelche Kundengelder verwahren. Das heißt, technisch ist es so, dass der Spieler sein eigenes Angebot da dann einstellt auf der Plattform und sein Angebot launcht, du dann investieren kannst, ja, sagen wir mal, du kaufst jetzt einen $1,000-Token an dem Spieler, damit gehört dir x% seines Preisgelds. Wenn du diese $1,000 bezahlst mit Kreditkarte oder anderen Zahlungsmitteln, gehen 900 direkt an den Spieler, ja, das ist das, was der Spieler bekommt, 10% $100, nämlich $100 gehen an uns als Plattform, das ist unsere Fee, das ist quasi, wie wir Geld verdienen. Der Spieler kriegt das Geld quasi aber dann direkt eben von dem Investor, hat das dann in seinem Account und kann mit dem Geld dann entsprechend angefangen, seine Kosten zu tragen oder in seine Karriere zu investieren. Der Spieler entscheidet auch natürlich eigenständig und selbstständig, wie lange er das Angebot auch live haben möchte. Ja, es gibt Situationen, wo vielleicht dann doch ein größerer Sponsor um die Ecke kommt oder die Karriere entwickelt sich sozusagen schneller und besser als gedacht. Da hat der Spieler die Möglichkeit, zu jedem Zeitpunkt auch den Sale zu stoppen und dann möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt wieder einen neuen Sale zu starten. Das heißt, das ist sozusagen komplett in der Entscheidung des Spielers. Was wir sehen und was definitiv passieren wird, und das sehen wir jetzt schon, weil wir jetzt die ersten Spielerinnen haben, die kurz davor ist, ihren zweiten Raise schon zu machen. Spieler werden das nutzen quasi um kontinuierlich, ja, wahrscheinlich so alle 12, 18 Monate wieder Geld zu raisen. Das heißt, warum passiert das? Weil natürlich wie im Startup Investing ist es auch so, dass das Startup, du willst nicht ganz am Anfang zu viel raisen, ja, weil natürlich deine Bewertung, wenn du noch sozusagen am Anfang deiner Karriere bist, gerade loslegst, natürlich am geringsten ist. Und du dann auch relativ gesehen am meisten an Anteilen abgeben musst. Das heißt, Gleiches gilt hier auch für den Spieler. Ein jährlicher Raise, ja, wo wieder jedes Jahr 25, 50, später auch bis zu 100.000 dann sozusagen Geld geraised wird. Mit jedem Jahr, wenn die Entwicklung natürlich am Ende wie geplant ist, steigt dann die Bewertung. Das heißt, der Anteil, den der Spieler dann am Preisgeld mit jedem Raiser noch abgeben muss.
Okay. Meine nächste Frage hast du auch direkt schon mitbeantwortet. Ihr verdient über 10% Cut, den ihr sozusagen bei jedem Raise nimmt. Insofern ist dann auch klar, wie ihr euch finanziert. Und ja, ich glaube, wir haben tatsächlich einen ziemlich guten Ritt durch das Tennis-Produkt sozusagen durchgemacht. Du hast schon eben angeteasert, da kommt in Zukunft noch mehr. Vielleicht magst du so ein bisschen Ausblick geben, was da noch kommt und wo ihr vielleicht generell noch so hin wollt.
Ja, absolut. Also wir wollen am Ende die führende Sportinvestment-Plattform auf der Welt werden. Wir unterteilen die Plattform in Athleteninvestments und Clubinvestments. Das heißt, wir haben die Plattform gelauncht für Athleteninvestments in Tennis, werden da natürlich innerhalb von Athleteninvestments das gleiche Modell dann weiter ausweiten auf andere Sportarten. Was als nächstes kommen wird, ist, dass wir Clubinvestments launchen werden. Das heißt, dass wir haben da die ersten Fußballvereine, die zum Teil auch auf uns zugekommen sind, für fanbasierte Finanzierungs- und Beteiligungsmodelle. Im Fußball ist es so und auch in vielen anderen Sportarten ist es genauso oder ähnlich, dass du immer mehr Geld brauchst, um im Fußball an der Spitze zu bleiben oder überhaupt an die Spitze zu kommen. Das heißt, es gibt auch einen großen, immer größer werdenden Finanzierungsbedarf. Ja, wenn du jetzt Deutschland dir anschaust, dann ist das vor allem auch dadurch bedingt, dass es die Premier League gibt, ja, wo du am Ende mithalten musst. Und wir haben die Investorendiskussion aus den letzten Monaten ja sicherlich, zumindest die Sportbegeisterten haben die mitbekommen, dass sozusagen da Fußballfans auch sozusagen sehr kritisch gegenüber strategischen und institutionellen Investoren sind, die hier in Fußballvereine oder in Ligen einsteigen. Das heißt, das ist ein Win-Win am Ende jetzt, weil am Ende genau wie Athleten auch haben mit uns jetzt auch Fußballvereine oder grundsätzlich Clubs die Möglichkeit, ihre Vermögenswerte für ihre Fans, aber auch Sportfans im Allgemeinen investierbar und zugänglich zu machen. Das sind bei Fußballvereinen jetzt natürlich nicht Preisgelder, sondern das sind zum Teil Equity-Modelle, wo du quasi einen Token erwerben kannst. Der Token repräsentiert dann das wirtschaftliche Recht eines tatsächlichen AG oder KGA-Anteils an dem Verein. Das heißt, du wirst wirtschaftlich genauso gestellt wie ein Gesellschafter, ja, wie ein Investor in dem Fußballverein. Es könnte auch Umsatzbeteiligung sein. Ein zweitliga Verein, der möchte einen Teil seines Merchandise-Umsatzes investierbar machen. Du als Fan kannst dann einen Token erwerben. Mit dem Token gehört dir ein kleiner Teil des Merchandise-Umsatzes. Das Geld wird sozusagen vorfinanziert in die Modernisierung des Merchandises gesteckt. Du hast dann aber noch zusätzliche Möglichkeiten, auch zum Beispiel über gewisse Fan-Kollektionen mit abzustimmen etc. Das heißt, das ist so das zweite Modell. Und das dritte Modell sind tatsächlich klassische Fan- oder die Fananleihe, die klassische Fananleihe weitergedacht, wo du am Ende, wo der Verein sich Geld leihen kann von Investoren, von Sportfans als Investoren und du dann aber eine sehr erfolgsbasierte Komponente eingebaut hast, nämlich dass die Verzinsung sich dann am sportlichen Erfolg oder wirtschaftlichen Erfolg des Vereins dann komplett orientiert. Das heißt, dass du dann auch die Möglichkeit hast, in Zeiten, wo es dem Verein sehr, sehr gut geht, sportlich oder wirtschaftlich, hast du natürlich auch da die Möglichkeit, eine sehr gute Rendite und sehr guten Verzinsung zu erhalten. Gleichzeitig in Zeiten, wo es nicht gut läuft, dann vielleicht auch gegebenenfalls in der Saison dann gar keine Verzinsung zu bekommen. Das heißt, das ist jetzt der nächste Bereich. Ich glaube, auch natürlich sehr, sehr spannend, weil am Ende, ja, Fußball ist in aller Munde. Vereine haben natürlich auch da eine große Anhängerschaft und ist erstmal eine große auch Unterstützungsbereitschaft der Fans, quasi hier ihre Vereine zu unterstützen, aber auch jetzt die Möglichkeit hat, Verantwortung zu übernehmen, ja, weil dieser Finanzierungsbedarf ist da und der muss gedeckt werden und mit Fantium haben jetzt eben auch Fans die Möglichkeit, da tatsächlich hier Stakeholder ihres Vereins zu werden und den Verein jetzt nicht nur emotional, sondern dann auch finanziell mit zu unterstützen.
Sehr cool. Ich bin gespannt, was da kommt. Drücke euch auf jeden Fall die Daumen und werde das sehr, sehr eng verfolgen. Sehr, sehr cooles Produkt. Definitiv ein Hochrisiko-Investment, aber eins, was, glaube ich, auch sehr viel Spaß machen kann, wenn man es mit seiner Sportleidenschaft verbindet und dementsprechend auch da mitfiebern kann, wie dann die Ergebnisse sind. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz eigenes Gefühl und ja, finanziell davon profitieren ist natürlich immer eine nette Sache, sollte es dann tatsächlich mal durch die Decke gehen. Vielen Dank, dass du dich meinen Fragen gestellt hast und so einen schönen Überblick einmal über euch und das Modell gegeben hast.
Ja, vielen Dank, Tim. Das hat mir jetzt auch sehr viel Spaß gemacht und ich bin mir sicher, wir hören wieder voneinander.
Sehr gut. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.
Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind. Und von ihnen kannst du lernen oder auch selber andere Leute bereichern. Und zudem ist dort Feedback zum Podcast immer willkommen. Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach investor-stories.de/community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tim.